So langsam geht's weiter mit dem Thema Nachrichten. Ich sehe schon die drei Diskutanten, die vier Diskutierenden und den Moderator Hector Hakötter. Die werden so langsam den Berg erklimmen, das Podium zum Podium gehen und auch ihren Platz einnehmen. Ich darf vielleicht sagen, dass nach diesem Podium eine weitere Unterbrechung kommt. So gegen 15 Uhr machen wir eine Pause, weil die Menschen, die hier nach Köln gekommen sind, doch einen Kaffee verdient haben. Dann geht es dann um 15.30 Uhr weiter, das werde ich Ihnen nochmal sagen. Und um ungefähr einer Dreiviertelstunde werde ich dem Moderator nochmal reingrätschen, damit nicht nur oben auf dem Podium diskutiert wird, sondern damit wir mit den Teilnehmern auch ihre Fragen diskutieren können. Wir wollen aber auch diese Diskussionsrunde mit einem kleinen akustischen Beispiel beginnen, das uns zunächst einmal in diese klassische alte Welt der großen Nachrichtenmagazine zurückholt. Das hörte sich nämlich oft so an.
This is CNN Breaking News.
Hello, I'm Natalie Allen at CNN Center.
France Info, les informés, Olivier Delagarde.
This is BBC News. I'm Ben Brown. The headlines at 9. The next stage of the universal credit rollout is delayed amid concerns about the new all-in-one benefit system.
Ja, das sind so ein paar Beispiele aus der Welt, die Sie kennen. BBC, Radio France, CNN, also alles so ungefähr die Gewichtsklasse der Deutschlandfunknachrichten. Manchmal gehen die Sachen noch etwas schief. Das hören wir uns jetzt an.
Beiträge zu verhindern.
Es ist 2 Uhr.
Nachrichten. Mit Daniela Kruschwitz.
Nordkorea stimmt internationalen Atomkontrollen zu. Israel für Friedensvertrag mit Jordanien bereit. Familientragödie in Osnabrück. Die USA und die USA. Wir hatten leider eben eine technische Panne.
Ja, also wie gesagt, das war ein Audiobeispiel, das war jetzt nicht das Deutschlandfunkprogramm. Ich lerne aus diesem Beitrag immer zwei Sachen. Man kann es mit der Formatierung übertreiben und mit Blick auf die Diskussionsrunde. Ich glaube, die Nachrichten haben heute größere Probleme als klemmende Jingles und denen wird Hector Hakötter jetzt nachspüren mit seinen Diskussionsteilnehmern, die er Ihnen auch vorstellen wird.
Ja, guten Tag, guten Nachmittag hier im Saal und draußen an den Empfangsgeräten. Ich freue mich sehr, mit meinen Gästen hier oben auf dem Podium und auch mit Ihnen im Saal zu diskutieren darüber, wie es mit Nachrichten eigentlich weitergeht. Heute Vormittag haben wir ja schon einmal das Thema anklingen lassen. Ein Kollege von mir, ein Journalismusprofessor aus Süddeutschland, hat mal ausgerechnet, wie es eigentlich, wenn man einfach mal die Auflagenzahlen deutscher Zeitungen so statistisch verlängern würde, wie es eigentlich mit den Zeitungen weitergeht. Geht. Und er kam zu dem Ergebnis, im Jahr 2034, glaube ich, wird die letzte gedruckte Zeitung in Deutschland erscheinen. Wenn es keine gedruckten Zeitungen mehr gibt, wer aber macht dann noch den Journalismus? Dann haben wir noch die öffentlich-rechtlichen Sender, vielleicht, da debattieren auch gerade Ministerpräsidenten drüber, wie es mit denen und vor allem den Rundfunkbeitrag weitergeht. Wir haben vielleicht noch das private Fernsehen, darüber werden wir uns heute unterhalten. Aber was haben wir noch? Das soll eines unserer Themen heute sein. Das Oberthema der Veranstaltung ist ja Ware oder Wahrheit oder auch Wahrheit und Ware, je nachdem, wie Sie das da oben grafisch schick gemacht, aber doch wiederum auch etwas paradox, wie Sie das lesen wollen. Ja, wie hängen denn Wahrheit und Ware zusammen? Wer erzählt uns künftig eigentlich die Wahrheit? Und sind es für überhaupt noch Journalisten und Journalistinnen, die für die Wahrheit zuständig sind? Oder gibt es da vielleicht neue Player? Einige Player sind ja rund um die Europawahl auf einmal scheinbar wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. YouTuber sind solche neuen Player zum Beispiel. Vielleicht finden wir auch da Gelegenheit, hier oben und mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich stelle Ihnen die Gäste vor, die wir da haben. Und ich fange zu meiner Rechten, also zu Ihrer Linken an und freue mich sehr, dass wir Tanit Koch zu Besuch haben, die ganz neu hier bei uns in Köln angekommen ist, aber sie hat eine rheinische Vergangenheit, wie ich recherchiert habe. Recherchieren ist heute ein anderes Wort für googeln. Wie ich recherchiert habe, sie sind in Bonn aufgewachsen. Sie sind aber inzwischen Geschäftsführerin von NTV und ich muss das ablesen, es klingt ein bisschen realsozialistisch, der Titel. Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL. Das ist so korrekt, ja?
Das ist korrekt, aber wir müssen, glaube ich, an der Kürze dieses Titels noch ein bisschen arbeiten. Wir werden das auch tun.
Ja, Prägnanz ist ja eigentlich eine große Kunst im Privatfernsehen. Tanit musste ich natürlich auch recherchieren, sprich googeln. Und ich habe gelernt, es kommt aus dem Phönizischen und es war die Schutzgöttin der Stadt Karthago. Jetzt wissen jedenfalls die klassisch Gebildeten hier unter uns im Saal, was aus Karthago geworden ist. Wollen wir darüber sprechen, ob das auch dem Journalismus und vielleicht dem Privatfernsehen droht? Ich hoffe nein, aber wir werden darüber heute Auskunft bekommen.
Vor allem hat es mir damals eine Einberufung zur Bundeswehr eingebracht. Sehr geehrter Herr Koch, wie alle 18-jährigen männlichen Bundesbürger möchten wir Sie doch. Und ärgere mich noch bis heute, dass ich nicht zur Musterung gegangen bin, weil ich damals ein Praktikum hatte bei Reuters in New York und das war mir irgendwie wichtiger, als dann zur Bundeswehr zu gehen. Aber ja, man ist mit diesem Namen im Übrigen auch sehr leicht googelbar.
Dann mache ich in der Reihe einfach weiter. Wir haben Martin Hoffmann hier zu Besuch. Auch der hat einen Titel, der allerdings, den verstehen wir viel besser, denn er ist auf Englisch. Er nennt sich nämlich Manager Business Development bei der Firma Ströer. Das wiederum freut uns, denn Ströer ist natürlich auch eine Kölner Firma oder war es mal. Ich glaube, der Anspruch der Firma ist heute weit über die Stadt Köln hinausgewachsen. Die älteren Kölner kennen die Firma noch, denn die hat immer irgendwelche Zettel an Wände geklebt und war für die Plakate und Außenwerbung zuständig. Ist das heute überhaupt noch ein Geschäftsbereich? Wenn ja, vermutlich ein eher sehr kleiner, oder, Herr Hoffmann?
Also ich glaube, Ströer ist ein sehr umtriebiges Unternehmen. Es gibt sowohl klassische Printmedien als auch digitale Out-of-Home-Medien. Ja, jeder, der irgendwie in Köln am Bahnhof lang geht, sieht die Werbeflächen, die da sind. Ich bin im Speziellen aber im Moment für t-online.de zuständig, beziehungsweise arbeite dort. Also das ist so mein Hauptaufgabenbereich.
Ja, das musst du vielleicht auch noch kurz erklären, weil viele denken, t-online hätte was mit t-online zu tun. Das ist aber nicht mehr der Fall. Jedenfalls die Domain t-online.de wird von Ihnen bespielt, von Ströer. Und damit sind Sie sehr erfolgreich in den Zahlen, die AGOV, die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung rausgibt, sind Sie inzwischen an Top 1 derjenigen deutschsprachigen Internetseiten, die überhaupt Nachrichten im Internet verbreiten. Das war vermutlich auch der Plan, oder?
Also ich habe meinen Job im April angetreten, deswegen bin ich jetzt noch nicht so lange dabei, um irgendwie was darüber sagen zu können, wie die Strategie dahinter ist. Aber ich glaube schon, dass es darum geht, oder dass es Ströer darum ging, die t-online.de von der Telekom wegzunehmen, um dann da in Nachrichtenjournalismus zu investieren, um eben auch Aufmerksamkeit einfach zu erzeugen, die sich dann natürlich auch wieder monetarisieren lässt. Also ich halte das für eine durchaus valide Strategie, die auch zukunftsfähig ist.
Und nicht nur darüber wollen wir reden, sondern bevor Sie dort gelandet sind, haben Sie eine App programmiert, über die wir heute auch sprechen wollen. Die nannte sich Resi, inzwischen gibt es sie nicht mehr, aber sie sollte ein Beitrag zum Conversational Journalism sein. Was das ist, darüber werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen. Ich darf meinen nächsten Gast vorstellen. Auch da freue ich mich sehr, dass sie den Weg hier zu uns geschafft hat. Sie hat es nicht ganz so weit. Sie kommt zwar aus Italien, arbeitet aber in Berlin, wenn ich das richtig verstehe. Und zwar als Korrespondentin für die italienische Tageszeitung La Repubblica, nämlich Tonia Mastrobuoni. Wir müssen das aber nicht dolmetschen, dieses Gespräch, denn Frau Mastrobuoni hat eine deutsche Mama, also Muttersprache Deutsch, Vatersprache Italienisch, ist das richtig? Und La Repubblica will ich Ihnen auch noch vorstellen, denn diese Zeitung werden Sie vermutlich, außer Sie sind wie ich in allen Ferien in Italien, nicht kennen. La Repubblica ist eine der größten überregionalen, nationalen italienischen Zeitungen, eher linksliberal, kann man sagen, hat sich, glaube ich, große Kriege mit Silvio Berlusconi geliefert in der Vergangenheit. Über die Kriege, die es heute zu kämpfen gibt, werden wir reden. Die Zeitung ist erst 1976 gegründet worden. Das ist für uns in Deutschland sehr ungewöhnlich. Bei uns ist nur noch eine Zeitung in dieser Zeit gegründet worden, die Taz. Aber die hat, glaube ich, einen ganz anderen Anspruch als La Repubblica. Da wollen wir auch drüber reden heute. Und schließlich haben wir doch sehr spontan, aber ich freue mich, dass das geklappt hat, noch einen weiteren Gast hier auf der Bühne, nämlich eine Kollegin von mir, eine Kommunikationswissenschaftlerin, Professor Susanne Fengler. Hallo, ich freue mich sehr. Wir werden Sie im weiteren Verlauf des Nachmittags noch näher kennenlernen, denn sie wird stellvertretend heute einen unserer beiden Günter-Wallraff-Preise für Journalismuskritik entgegennehmen für das Europäische Journalismus-Observatorium. Sie lehrt an der TU Dortmund im Journalismusstudiengang. Ihr Fachgebiet ist internationaler Journalismus. Und ich habe auch hier noch ein paar Fun Facts ausgegraben. Ihre Ausbildung fingen Sie an auf der Schauspielschule in New York bei Lee Strasberg. Ja, müssen wir vielleicht nicht thematisieren, außer Sie haben Lust oder wollen uns eine kleine Kostprobe geben. Sie schreiben Romane, das habe ich auch noch mitbekommen. Also ich weiß ja, Wissenschaft ist eigentlich schon relativ zeitaufwendig, dann auch nebenbei mal einen kleinen Roman abzusondern. Respekt. Ja, ich werde mir Tipps bei Ihnen im Anschluss abholen, wie man das zeitmanagementmäßig hinbekommt. Herzlich willkommen. Freut mich sehr.
Freut mich auch.
Frau Koch, Sie sind bei RTL aufgeschlagen vor nicht allzu langer Zeit, dieses Frühjahr vorher, und so kennen Sie vielleicht einige hier im Saal und vor allem auch die größere Öffentlichkeit, waren Sie bei Axel Springer in Berlin und von 2016 bis 2018 waren Sie Chefredakteurin der Bild-Zeitung. Sehr viel Fernseherfahrung werden Sie ja in der Zeit nicht gemacht haben. Warum holt ein Fernsehsender Sie dann als Geschäftsführerin und Chefredakteurin?
RTL als Mediengruppe mehr ist als ein Sender. Es ist ein sehr großer, ein sehr erfolgreicher Sender, aber eben nicht allein ein Sender. Und es gibt in dem Haus, ich bin seit 1. März da und mit großer Freude, eine Vielzahl an TV-Experten, die perfekte Mats machen, die perfekte Sendung bauen, die wahnsinnig viel Expertise, Professionalität an den Tag legen. Aber davon braucht es ja dementsprechend nicht mehr, die sind schon dort. Ich würde mir, glaube ich, als Medienhaus eher Sorgen machen, wenn ich jetzt andere TV-Kollegen vom beispielsweise WDR abwerben müsste, weil das ja vielleicht bedeutet, dass man da nicht gut genug aufgestellt ist. Aber beim Thema TV ist RTL hervorragend aufgestellt, genauso im Übrigen wie NTV. Es geht nur uns mittlerweile darum, als Medienhaus, dass wir da sein sollen oder müssen und auch wollen, wo unsere Kunden, wo unsere Nutzer, wo die Menschen sind. Und das ist eben nicht mehr nur TV. Es sind immer noch Millionen Menschen, die jeden Tag lineares Fernsehen gucken, unabhängig davon, dass Medienjournalisten irgendwie so die Lust am Untergang haben und ständig den Abgrund schon vor Augen sehen. Und ich glaube, geht's nach denen, hätte Fernsehen wahrscheinlich schon im letzten Jahrhundert irgendwie den Geist aufgeben müssen, wie im Übrigen Zeitungen auch. Aber dennoch ist es ja nicht zu leugnen, dass ich glaube, auch alle hier im Saal ein Mobiltelefon benutzen, Smartphone und darüber googeln. So, und Google hat in Deutschland einen Marktanteil von 95%, absoluter Monopolist. Und wenn man bei Google nicht auf Suchergebnisseite 1 ist, ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt mal fragen im Raum, machen wir es so einfach, wer schaut noch auf die Ergebnisseite 2, wenn er googelt? Ja, doch noch relativ viele. Ich bin überrascht, würde man sagen, so ein gutes Drittel.
Wer macht es wirklich?
So, ich glaube es auch nicht.
Und wenn man da eben nicht auf Seite 1 ganz oben steht, dann existiert man in der Wahrnehmung von ganz vielen Menschen nicht mehr. Das heißt, wir müssen das, was wir bislang hervorragend gemacht haben, nämlich Fernsehen, weiterhin hervorragend machen, wollen da auch weiter angreifen und ehrlicherweise noch mehr PS auf die Straße bringen, parallel aber sozusagen beidhändig werden. Tolle Rechtshänder sind wir schon, wollen auch tolle Linkshänder werden und digital wachsen. Und da bin ich sehr, sehr froh, Teil dieses Prozesses zu sein.
Jetzt sind Sie nicht das erste, wenn ich so sagen darf, Bild oder Axel Springer gewächst, das gewechselt ist hier zu RTL mit Jan Wachtel, ist auch der Geschäftsführer von RTL Interactive schon bei dem großen privaten Fernsehsender hier in Köln gelandet. Gibt es so ein Brain Drain von Bild zu RTL? Steckt da ein Plan dahinter?
Also Sie werden lachen, mein Kollege Michael Wulff, Chefredakteur Info Network und Geschäftsführer Info Network, also der Fernsehchef, was die journalistischen Inhalte anbelangt bei RTL, der kam auch mal vom Bild. So. Und bei dem habe ich vor 15 Jahren ungefähr in meinem Volontariat bei der Axel Springer Journalistenschule mal eine Außenrotation gehabt und war damals bei RTL Aktuell, als er mit Peter Klöppel zusammen RTL Aktuell verantwortet hat. Also ich finde es immer ganz gesund, wenn es Fluktuationen von unterschiedlichen Medienhäusern gibt, dann gibt es sozusagen einen Kompetenztransfer. Ich würde das nicht als Brain Drain bezeichnen. Es gibt bei Bild weiterhin sehr, sehr viele und hervorragende Leute, wie auch bei Axel Springer. Aber gelegentlich ist es mal ganz gut für jedes Unternehmen im Übrigen, auch jenseits der Medienbranche, wenn man mal einen frischen Außenblick bekommt. Weil das einfach die Perspektive, man ruht ja gelegentlich ein bisschen zu sehr in sich und gewöhnt sich sehr schnell an Dinge und kennt es dann nicht anders. Und wenn jemand ganz doof kommt und Fragen stellt, auf die man selber vielleicht gar nicht gekommen ist, dann finde ich, nutzt es mehr, als dass es schadet.
Apropos RTL. Herr Hoffmann, was muss ich da auf Ihrer Website lesen? Sie geben es auch noch selber zu. Da steht nämlich, Sie sind Fan von Dschungelcamp und Eintracht Frankfurt. Wenn Sie jetzt Fan von einem richtigen Fußballclub wären, also ich sag mal der erste FC Köln oder so, das würde ich ja noch verstehen. Aber warum Dschungelcamp?
Ich glaube, es gibt unter Fernsehkritikern gar nicht zwei Meinungen darüber, dass das hervorragend gemachtes Fernsehen ist. Ja? Also wenn man sich das aus einer handwerklichen Sicht anschaut, gibt es wohl kaum eine Show in Deutschland, die so aufwendig produziert ist mit so viel Liebe zum Detail, wo jede Matz irgendwie eine ganz, ganz klare Storyline hat, wo jeder Titel, der im Hintergrund läuft, jedes Musikstück nicht einfach hingerotzt ist, wie bei vielen anderen Fernsehsendungen, sondern wirklich mit Liebe und passend ausgewählt ist. Und gleichzeitig mag ich es sehr, wenn nach 2-3 Tagen im Dschungel die Masken fallen und die Leute ihr wahres Ich zeigen. Ich finde es total faszinierend, das zu verfolgen und habe da jedes Jahr große Freude dran.
So, dann versuchen wir mal, Ihr wahres Ich hier herauszuarbeiten und ich versuche mal so eine deutschlandfunkmäßige Überleitung. Warum Resi?
Warum Resi?
Was war Resi?
Also Resi war der Versuch, eine Nachrichten-App für ein jüngeres Publikum zu machen. Das heißt, wir haben versucht, ganz bewusst, auch kam ja vorhin schon zum Thema, keine Themen auszuklammern, sondern die einfach auf eine andere Art und Weise darzustellen, nämlich in Chatform. Ja, also auf der Gegenseite in dieser App, die wir entwickelt haben, saß im Prinzip ein kleiner Chatroboter, der im besten Falle menschliche Züge hatte und mit dem konnte man dann schreiben, könnte sich die aktuellen Nachrichten erzählen lassen davon und hat dann eben zumindest am nächsten Tag in der Schule oder auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mitreden können über die wichtigsten Nachrichten des Vortages. Das hat auch ziemlich erfolgreich funktioniert, hat auch viel Spaß gemacht, aber wir haben dann trotzdem Ende letzten Jahres den Stecker gezogen und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, gerade wieder was Neues zu machen und das Thema ist für mich eigentlich tatsächlich auch abgeschlossen.
Gibt es denn einen Friedhof für Roboter?
Das weiß ich nicht. Also,
es gibt einen Facebook-Friedhof. Warum soll es keinen Bot-Friedhof geben?
Ich glaube, es gibt ziemlich.
Wenn es erfolgreich war, warum haben Sie es eingestellt? Hat Sie es nicht finanziert oder hat der Zuspruch nachgelassen oder was war es?
Das lag tatsächlich an unserem Team. Also wir haben einfach so ein bisschen die Motivation verloren am Ende und haben nicht mehr so richtig gesehen, warum wir uns da wirklich 24 Stunden am Tag irgendwie drum kümmern sollen und haben dann gesagt, okay, ehe wir das jetzt halbherzig weitermachen, dann hören wir lieber auf damit. Ich bin ein Freund von klaren Strichen, klaren Lösungen, auch manchmal radikalen Schritten und es wäre für mich jetzt nicht in Frage gekommen, das so irgendwie mit halbem Dampf irgendwie weiterzumachen und deswegen haben wir uns einmal als Gründerteam mit meinen 2 Mitgründern in die Augen geschaut und haben gesagt, Jungs, wir lassen das und dann haben wir es gelassen.
Nachrichten entwickeln sich weiter, müssen sich weiterentwickeln, auch die Wege, wie Nachrichten das Publikum erreicht, müssen sich weiterentwickeln. Resi war vielleicht so ein Versuch, jetzt wollen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ströer neue Dinge ausprobieren, wie Nachrichten ein Publikum erreichen. Wie könnte das denn sein? Wie könnte das in Zukunft funktionieren?
Also so mega neu ist es tatsächlich nicht, was wir da machen. Wir versuchen t-online.de stärker zu regionalisieren und ich habe da quasi die Projektleitung inne und versuche im Prinzip das, was die t-online jetzt schon erfolgreich im überregionalen Journalismus macht, auch auf den lokalen und regionalen Journalismus runterzubrechen. Das heißt, ich versuche freie Mitarbeiter zu finden und Content Manager, die in Berlin sitzen und dann eben für einzelne Städte in Deutschland Inhalte produzieren und damit bin ich im Moment ganz, ganz gut ausgelastet. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass es alles journalistisch sauber ist. Also was es bei uns nicht geben wird, sind irgendwie Polizeimeldungen, die einfach ungefiltert auf die Seite laufen, wie das ja der eine oder andere Mitbewerber macht. Davon halte ich relativ wenig. Und ich glaube auch, dass das mittelfristig eine Marke schädigt, sondern es ist bei uns alles journalistisch hieb- und stichfest und nach im besten Sinne journalistisch, moralisch einwandfreien Gesichtspunkten ausgewählt. Und ich glaube, wir stehen jetzt ganz am Anfang, aber wenn wir uns in 2 Jahren unterhalten, sind wir hoffentlich relativ weit mit dem ganzen Projekt.
Sie haben jetzt so betont, Sie suchen Leute in Berlin für diese Regionalisierung. Verstehe ich das richtig? Dann sitzt in Berlin jemand und erzählt mir auf T-Online, was heute Abend in Oberammergau los ist.
Oberammergau ist jetzt keine unserer Zielstädte, aber
schade.
Also wir versuchen das Ganze im Prinzip in so einer Zangenbewegung anzugehen, haben Content Manager in Berlin, die das Nachrichtliche abdecken können, ja, was man über Agenturen bekommt, was man über Polizeimitteilungen mitbekommt, was man einfach, indem man irgendwo anruft, recherchieren kann und gleichzeitig haben wir eben freie Autoren in den Städten, um auch ein Gefühl zu haben, was passiert denn eigentlich tatsächlich vor Ort, weil wir uns natürlich nicht anmaßen zu sagen, wir sind in Berlin der Nabel der Welt und wir verstehen, was in Gütersloh gerade die Menschen interessiert. Sondern das wissen die Leute, die in der Stadt wohnen, natürlich viel, viel besser als wir da in unserer Berliner Blase.
So, wenn wir schon über neue Kommunikationswege reden, Frau Mastroboni, ich habe natürlich so angeguckt, was machen Sie so, das guckt man sich ja im Netz an und ich bin auf Ihrem Twitter-Account gelandet. Sie sind Mitglied bei Twitter seit dem Jahr 2009, also 10 Jahre. In diesen 10 Jahren haben Sie 44.100 Tweets verfasst. Ich habe das mal so ungefähr statistisch überschlagen. Das heißt, Sie müssen am Tag 10 bis 15 Tweets schreiben. Veröffentlichen Sie nur noch auf Twitter und haben Sie überhaupt noch Zeit, woanders zu veröffentlichen?
Ja, Twitter ist ja ein sehr schnelles Medium und da kann man auch zum Beispiel Artikel linken. Das heißt, ich muss dann nur noch den Titel, also die Zeile nochmal wiederholen vielleicht und dann, oder es läuft ja sehr oft automatisch und dann, es ist auch ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich liebe dieses Mittel sehr, weil man kann eben sehr kurze Dialoge auch führen über einige Argumente und wenn man das länger ausführen will, dann schreibt man eben einen Artikel. Ne? Und in Italien ist es eben auch sehr beliebtes Mittel, zusammen mit Facebook.
Ich könnte jetzt Stunden mit Ihnen reden, denn ich muss bekennen, ich gehöre, wie glaube ich, 50% der Menschen zu den italophilen Zeitgenossen. Also alle Ferien, die ich irgendwie habe, verbringe ich in Italien und habe ein extrem positives Grundgefühl, was dieses Land angeht. Wir wollen jetzt aber gar nicht über Italien reden. Ich würde gerne wissen, wie sehen denn die Italiener, Sie sind ja Korrespondentin einer italienischen Zeitung, Sie sollen also Deutschland den Italienern näher bringen, im Idealfall, wie sehen denn die Italiener Deutschland und womöglich sogar, wenn Sie da einen Blick drauf haben, die deutschen Medien?
Ja, das ist die Million-Dollar-Frage, weil es gibt natürlich ein Bild von Deutschland, das wird von ein sehr buntes, einer sehr bunten Medienwelt ernährt. Also die italienischen Zeitungen sind ganz, ganz anders als die deutschen Zeitungen. Das Spektrum ist viel breiter. Es gibt rechtsradikale Zeitungen, es gibt rechtspopulistische Zeitungen, linkspopulistische Zeitungen, linke Zeitungen und so weiter. Wir gehören so ungefähr in die Mitte, zusammen mit Corriere della Sera und La Stampa und Il Sole 24 Ore, die finanzielle Zeitung. Und deswegen ist es natürlich, wie soll ich sagen, es ist schwer, ein einheitliches Bild von Deutschland zu haben, aber momentan seit der großen Krise hat bestimmt Deutschland ein schlechtes Image. Und ich sehe zum Beispiel meine Aufgabe auch darin, dieses Image etwas zu korrigieren in seinen Exzessen. Ein typisches Image von Deutschland, zum Beispiel Deutschland ist ein von Spahn besessenes Land. Es ist ein Land, es ist das Land, das am liebsten die Austerität predigt. Und ich habe mir wirklich den Mund fusselig geredet, auch in italienischen Sendungen, um denen zu erklären, es gibt so eine inverse Proportionalität zwischen dem deutschen und dem italienischen Populismus. Das heißt, je strenger und rigoroser die Deutschen sind, also die deutsche Regierung ist, zum Beispiel mit Ländern wie Italien oder Frankreich oder Spanien oder Griechenland, desto weniger Erfolg hat natürlich die AfD. In diesem Sinne. Umgekehrt, in Italien ist genau das umgekehrt. Also je strenger Deutschland ist mit uns oder mit Griechenland, desto stärker werden die Populismen. Ne? Und ich glaube auch, dass die Kombination der zwei Faktoren, also Austeritätskrise und Migration, auch dieses desolate Bild und dieses desolate Resultat der letzten Wahlen und vorletzten Wahlen in Italien. Ich meine, Italien ist das westliche, das größte Laboratorium im Westen für Populismen seit 1989. Berlusconi in dem Sinne ist absolute Avantgarde gewesen. Er ist wirklich der erste große Populist, moderne Populist. Also vieles, was ich im Trump sehe, sehe ich als wirklich eine blasse Nachahmung von dem, was ich 20 Jahre lang in Italien gesehen habe. Und was jetzt gekommen ist, dieser doppelte Populismus, der in Deutschland sehr, ich finde, das ist auch sehr falsch, dass man die Cinque Stelle als linkspopulistisch definiert. Das ist völlig falsch. Die Cinque Stelle ist eine neue Form von Populismus, die Verschwörungstheoretiker und also sehr ignorante Aspekte mit sich bringt und faschistoide Züge hat. Also da ist nichts links dran. Die Leute werden davon, wie soll ich sagen, die Leute haben die Illusion, das sei links, einfach weil die, manchmal haben die etwas ökologische Ansätze, und das wird natürlich in Italien nur mit links identifiziert, Oder sie haben zum Beispiel dieses Bürgergeld einführen wollen. Das ist Reddito di Cittadinanza, ist ja auch eingeführt worden. Es ist eigentlich kein Bürgergeld, es ist so etwas wie Hartz IV. So, und deswegen denken die Leute, aber das ist einfach meiner Ansicht nach auch ein ganz trauriges Bild von dem, was diese Leute vom Süden denken, Italiens. Also nach einem Jahrhundert, in dem wir die ganze Zeit nur Assistenzialismus gemacht haben, dem Süden gegenüber, sagt man praktisch, okay, mit euch kann man sowieso nichts mehr machen, ja, im Süden. Da kann man sowieso keine Fabriken bauen, da kann man nichts bauen. Das heißt, am besten, wir geben euch einfach Geld in die Tasche und dann tun wir so, als würden wir uns euch irgendwann mal eine Arbeit anbieten. Das ist eine absolute Kapitulation zu diesem klassischen Nord-Süd-Gefälle, das Italien immer sehr stark gehabt hat. Ne? Und das ist meiner Ansicht nach wirklich das Ende jeder Politik.
Aber erklären Sie mir das, seit die Lega Nord, also die rechtsextreme Partei, die jetzt auch in der Regierung ist, sich nicht mehr Lega Nord nennt, sondern nur noch Lega, ist sie in Süditalien ganz besonders erfolgreich. Wie kann das sein? Das klingt doch eigentlich total paradox, oder?
Ja, ich meine, Süditalien ist ja, sagen wir mal, wir haben ja dieses kleine geografische Problem, wir sind ja vom Meer umgeben, ne? Und im Meer ist es sehr schwer, Grenzen zu bauen, Mauer zu bauen, Zäune zu bauen, wie in Ungarn. Das heißt, wir haben dieses ständige Migrationsproblem. Ich will auch daran erinnern, dass Deutschland und Frankreich 2015 nur darauf aufmerksam geworden sind, im Sommer, weil plötzlich diese ganzen Flüchtlinge aus Syrien, die kamen über die Balkanstaaten. Alle vergessen, dass in Italien seit Jahrzehnten jedes Jahr zigtausend Leute im Mittelmeer ertrinken. Das heißt, bis sie über Italien kamen, hat sich keiner drum gekümmert. Und dann, natürlich haben sie angefangen zu schimpfen, irgendwann der ehemalige deutsche Innenminister, dass sie durchgewunken wurden. Ja, das war die Praxis natürlich, weil das war wie ein Hafen, das war der Hafen Europas. Niemand hat sich um dieses politische Problem gekümmert, bis diese Leute nicht einen Umweg über die Balkanstaaten
hatten. Man hat sich ja schon darum gekümmert. Man hat schon Mitte der 90er Jahre die Regelung mit den angeblich sicheren Drittstaaten eingeführt. Das ist aus deutscher Sicht Italien, super sicheres Land. Also warum sollen wir denn in Deutschland Flüchtlinge nehmen, wenn die guten Italiener sie schon haben?
Ich werde jetzt Frau Koch nochmal, die wird sich langweilen. Ich habe eben Sie kennen das schon, ich habe sie eben damit belästigt schon. Ich habe heute Morgen recherchiert, weil ich schreibe gerade einen Artikel über diese berühmten Dublinanten. Dublin ist ja diese Regelung, die besagt, wenn ein Flüchtling nach Italien zuerst ankommt und dann nach Deutschland will, dann soll er nach Italien zurückgeschickt werden. Jetzt mal ganz einfach gesagt so. Und dann gibt es ja diese Salvini-Propaganda. Und Salvini sagt immer, ja, wir haben alle Häfen zugemacht. Wir haben alles zugemacht, das Meer ist zu, was ja natürlich ein Witz ist. Aber so, und jetzt habe ich die letzten Daten heute Morgen recherchiert und im ersten Quartal dieses Jahres hat Deutschland irgendwie 4.600 Anträge gestellt, an Italien Flüchtlinge zurückzuführen und 3.540 sind angenommen worden. Das heißt, die Häfen sind vielleicht zu, aber die Flughäfen sind offen. Und da kommen die Dubliner wieder. Und ich habe heute Morgen mit einem Dubliner aus Sierra Leone gesprochen. Und das ist auch eine ganz große Hypokrisie von Europa in diesem Moment. Also Dublin.
Eine Scheinheiligkeit.
Scheinheiligkeit. Nein, auch richtig. Das ist eine Lüge. Er heißt Abdullah. Dieser Mann ist nach Italien zurückgeführt worden. Unter anderem gefesselt. Also da passieren auch etwas krumme Sachen. Am 23. November 2018. Weil er Dubliner ist. Also heißt, von Deggendorf ist er dann nach München und dann von München mit einem Flugzeug nach Rom. So. In Rom hat er sofort angefangen, irgendwo einen Weg zu finden, um zurück nach Deutschland zu kommen. Und ich habe ihn heute angerufen und er ist in Deggendorf. Das heißt, er ist wieder zurück in Deutschland. Worüber reden wir denn, wenn wir über Migration reden, Dublin, Zurückführungen, geschlossene Häfen, geschlossene Flughäfen? Das sind alles Lügen.
Stichwort Globalisierung vielleicht. Frau Fengler, Sie unterrichten internationalen Journalismus. Wenn wir uns so die Curricula von kommunikationswissenschaftlichen oder journalistischen Studiengängen ansieht, dann gibt es immer gerne so ein Fach oder eine Vorlesung. Nationale und internationale Mediensysteme. Es gibt auch dicke Bücher, die so heißen. Und man fragt sich ja so ein bisschen in Zeiten der Globalisierung, gibt es überhaupt noch nationale Mediensysteme?
Natürlich wird die Welt globaler, internationaler, die Bezüge sind viel stärker internationalisiert als früher, auch wenn man, also lange war ja auch so ein großes Thema in der Kommunikationswissenschaft, sind die Inhalte unserer Medien in Deutschland, sind die sehr stark national ausgerichtet, sogar stark lokal ausgerichtet. Ne? Und es gab ja lange Studienreihen, die das für den Zeitpunkt so bis 2000 tatsächlich auch belegt haben. Das hat natürlich auch viel mit der Wiedervereinigung zu tun, ne? Dass dann nach den 90er Jahren erstmal der Blick nach innen ging, nachdem man vorher sehr lange von den Siegermächten abhängig war, des Zweiten Weltkriegs. Und wenn wir aber jetzt auf die Nachrichtenlandschaft schauen, wenn wir uns auch Daten anschauen, welche Themen im Vordergrund stehen, dann sind das ganz stark internationale Themen. Also das ist fraglos so. Trotzdem sind wir natürlich in unserem Mediensystem nach wie vor sehr stark von dem politischen Kontext geprägt, in dem unsere Medien agieren. Das heißt, auch ich habe natürlich einen europäischen Rahmen, ne, in dem ich agiere. Selbst der greift aber nicht für bestimmte Länder in Osteuropa, weil er dort nicht konsequent durchgesetzt wird. Auch ein Vorwurf nach Brüssel, ehrlich gesagt. Ich denke, auch die EU-Kommission ist da nicht deutlich genug hinterher, eben auch Standards der Medienfreiheit, Pressefreiheit in bestimmten osteuropäischen Ländern durchzusetzen. Da höre ich oft von Kollegen, wir wünschen uns mehr Unterstützung aus Brüssel, also von kritischen Kollegen. Ne, die würden sich das sehr, sehr wünschen. Das wird dann aus politischer Rücksichtnahme zum Teil nicht gemacht, weil man nicht auch da noch draufdrücken will, wenn man schon bei der Justizreform versucht, ne, Dinge zu retten. Also das heißt, obwohl ich in viel stärker internationalen Bezügen lebe, ist mein Rechtsrahmen auch für die Medien, für den Medienbereich, ist fraglos national. Von daher glaube ich schon, dass es Sinn macht, zu unterscheiden, was gilt für Deutschland, was gilt für Europa, was gilt für den globalen Kontext. Und was ich versuche in meinen Veranstaltungen, und das kann man aber natürlich auch super, wenn man über Deutschland redet, ne, ist ein Bewusstsein zu schaffen, welche wahnsinnig guten Rahmenbedingungen wir für Journalismus nach wie vor bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, bei allen politischen Zuspitzungen auch, ne, nach wie vor in Deutschland haben. Und durch den Blick, und der muss gar nicht weit gehen, das reicht, wenn wir bis nach Polen, Ungarn schauen, wenn wir bis nach Zypern, in die Slowakei schauen, dann sehen wir schon dort, wie schwierig dort die Rahmenbedingungen für Journalisten sind und dass man Bewusstsein schafft, welchen Schatz wir auch immer noch hier in Deutschland haben und dass ich den als Journalismusstudent und später eben auch als praktizierender Journalist versuche, mit meiner Arbeit zu erhalten, indem ich eben auch qualitativ guten Journalismus mache als Medienunternehmer, ne, als Medienleiter. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung, denn was wir hier in Deutschland haben, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und das Bewusstsein dafür müssen wir uns wirklich ganz stark immer wieder vor Augen führen.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, also was Sie sagen, trifft ja umso mehr im digitalen Raum zu. Ja? Also wenn man sich das anschaut, wir tun zwar immer so, als ob das Internet ein globales Phänomen ist, aber eigentlich gibt es nicht das Internet, sondern es gibt ganz mittlerweile viele vereinzelte digitale Sphären. Ja? Also wenn man nach China guckt, da gibt es kein Facebook. Wenn man sich anschaut, dass bestimmte US-Medien in Deutschland nicht mehr abrufbar sind aufgrund der Datenschutzgrundverordnung. Wenn man in andere Länder guckt, wo das Internet zensiert wird, in Russland, in Ungarn, wo teilweise Telegram nicht mehr zugänglich ist und so. Also wir sehen da eigentlich eine Entwicklung, die im digitalen Raum noch viel, viel stärker greifbar wird, als sie jetzt vielleicht im klassischen linearen Medien irgendwie der Fall war. Das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil das ja auch was ist, also möchte niemand zu nahe treten, aber wir bewegen uns natürlich immer mehr hin zu digitalen Medien und wenn wir über die Zukunft reden, dann wird das sicherlich eines der ganz großen Themen werden, wie wir es vermeiden, dass das Internet zu ganz vielen abgeschlossenen Einheiten verkapselt.
Frau Koch, Ihre Mikrofonhand zuckt schon, ja. Das ist Ihr Thema genau.
Nee, es sollte eigentlich unser aller Thema sein, denn natürlich ist es so, schlimmer geht immer. Ja? Und natürlich hat RTL Ungarn ein weitaus unangenehmeres politisches Umfeld als RTL Deutschland hat. Aber es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich auch in Deutschland wirklich Verbesserungspotenzial gibt. Wenn Sie sich mal angucken, Justizberichterstattung, das bekommen die allermeisten von uns nicht mit, aber viele Richter glauben, weil Presse ist ja irgendwie nicht als Partei zugelassen, also es ist weder Kläger noch Beklagter, weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung, dass man dann einfach wie zum Beispiel beim Schlecker-Prozess in Stuttgart verfügen kann, nein, Fotos nur am ersten Prozesstag im Saal und am letzten Prozesstag im Saal und ansonsten schützen wir die Persönlichkeitsrechte der Familie Schlecker in einem Saal in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. Das ist ein totales Unding und das ist nur einer der spektakuläreren Fälle hier in Köln. Henriette Reker am Tag vor ihrer Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin. Ich glaube, wir erinnern uns alle an diese grauenhafte Attacke. als der Mann, an dessen Tat oder Täterschaft es überhaupt keinen Zweifel gab, in Düsseldorf vor Gericht gestellt wurde, wurde zunächst mal verfügt, der muss verpixelt werden. Auch wieder aus Persönlichkeitsrechtsschutz. Das ist ein absolutes Unding. Und dadurch, dass jeder Richter Herr über seinen eigenen Gerichtssaal ist, ist es sehr, sehr schwer, da einmal eine generelle Regelung, eine generelle Aufklärung, was Artikel 5 eigentlich bedeutet, in diesem Land zu betreiben. Ein anderes Thema ist das Informationsfreiheitsgesetz. Wenn man jetzt ein großes Medienunternehmen ist mit einer großen Rechtsabteilung und dem Wunsch, sich auch mit den Mächtigen, nicht nur dem Wunsch, sich mit den Mächtigen anzulegen, sondern auch mit dem finanziellen Hintergrund, sich mit den Mächtigen anzulegen, dann kann man sich das leisten. Dann kann man auch mal klagen, wenn man Informationen nicht erhält, auf die man aber Anspruch hätte. Wenn Sie ein kleineres Medienunternehmen sind, ein kleinerer Verlag, ein kleinerer Sender, dann haben Sie da schlicht nicht das Geld für. Und das sind Punkte, deshalb zucke ich immer so ein bisschen, wenn es heißt, wir leben in Deutschland, ja, haben ja wunderbare Verhältnisse. Ja, na klar, im Vergleich zu Burma ist es das Paradies. Aber wenn man sich da mal wirklich die Details anguckt, da geht noch viel mehr. Und darüber sollten wir, finde ich, in Deutschland intensiver reden, als uns zu freuen, dass es hier nicht so schlimm ist, wie es anderswo ist.
Frau Koch, Ware oder Wahrheit ist das Thema des heutigen Tages. Klar, Journalismus ist eine Ware. Das ist auch erstmal gar nicht verkehrt, weil nur wenn man Geld einnimmt, kann man eine Größe erreichen, von der Sie auch gerade sprechen, mit der man beispielsweise sich mal einen Anwalt leisten kann und Informationsrechte
durchsetzen. Macht einen unabhängig, ja.
Und zur professionellen Arbeit gehört natürlich auch, dass man Leute professionell bezahlen kann. Aber gucken wir uns mal die Wahrheitsseite an. Sind denn eigentlich Journalisten noch die, die dafür da sind, dem Publikum die Wahrheit zu sagen? Oder gibt es da inzwischen ganz andere Player?
Ich glaube, ich sollte an der Stelle einmal, ich könnte jetzt Witze darüber machen, ich weiß nicht, inwieweit Sie bei Twitter oder auf der RTL Unternehmenshomepage gerade homesurfen, dass wir pünktlich zum Forum Journalismuskritik Anlass für Journalismuskritik geliefert haben. Es ist aber nicht witzig. Wir hatten bei RTL, das ist in Köln diese Woche aufgeploppt, beim Regionalsender RTL Nord, am 15. Mai ist es aufgefallen, einer Kollegin dort, dass ein Mitarbeiter, von dem wir uns richtigerweise sofort getrennt haben, Beiträge manipuliert hat. Das ist, da denkt man immer sofort jetzt an Relotius. Es ist sehr weit von der Größenordnung eines Relotius entfernt, aber trotzdem völlig intolerabel. Wurden Archivbeiträge, Archivmaterial in aktuelle Beiträge mit verschnitten, um einen Eindruck zu erwecken, dass das aktuell sei, was es nicht war. Da wurden Szenen nachgestellt, ohne darüber zu informieren, dass diese Szene nachgestellt war und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt natürlich die Aufgabe, einmal zu prüfen, ist da noch mehr. Zum anderen zu gucken, sind die Kontrollmechanismen, die sehr streng ohnehin schon sind, wirklich streng genug oder gibt es dort auch noch Verbesserungspotenzial? Und natürlich ärgert es alle, und das sind die allermeisten, die aufrichtig arbeiten und sozusagen sich der Wahrheit, soweit es geht, annähern möchten, was zu 99,9% auch geschieht, dass damit nicht nur die Branche, sondern natürlich auch eine Marke in Misskredit gerät, weil jemand meinte, er könne vorsätzlich und eben nicht nur durch Schlamperei, was auch nicht viel besser ist, aber in dem Fall war es sogar vorsätzlich, Beiträge verfälschen. So. Deshalb fällt es mir gerade etwas schwer, mit voller Inbrunst zu sagen, selbstverständlich sind wir die richtigen Absender, wenn es um die Frage Wahrheit geht.
Liegt es vielleicht ein bisschen auch am Medium? Also Fernsehen ist natürlich schon deutlich komplexer in seinem ganzen Aufbau mit den verschiedenen Ebenen und Modi, die man bespielt, als ein, ich sag mal, einfacher geschriebener Text. Entsprechend ist es vielleicht auch störanfälliger. Ich erinnere nur an die Fälle, dass Bilder in der Berichterstattung auch bei ARD und ZDF zu sehen waren aus dem Ukraine-Konflikt und hinterher kam raus, die Bilder sind aber gar nicht aus der Ukraine und die habt ihr vor 5 Jahren schon mal ausgestrahlt und so. Liegt es vielleicht an der Komplexität des Mediums auch?
Nein, weil wir ja in der Regel, es gibt ja diesen schönen Spruch, irgendwie Bilder lügen nicht. So. Aber natürlich können auch Bilder manipuliert werden, ob sie jetzt in falschen Sachzusammenhang gestellt werden, ob sie alt sind, nicht das darstellen, wovon man behauptet, dass sie darstellen. Aber in der Regel ist ein visueller Beleg doch schon mehr Beleg, als es ein reiner Textbeleg ist. Wir arbeiten jetzt allerdings alle in Zeiten, in denen nicht nur Fake News, sondern auch das sogenannte Deepfake immer mehr um sich greift. Wenn Sie die Nachrichten verfolgen in den USA, der Mitschnitt war es Nancy Pelosi, Demokratin, der einfach durch Verlangsamen so verzerrt wurde, dass sie auf einmal betrunken wirkte. Der machte über Social Media munter seine seine Runden und die und das ist die Gefahr, gerade weil Visualität etwas auch anziehender ist, als es der reine Text ist und emotionaler ist, dass es sich noch schneller verbreitet über die sozialen Medien, als es der reine Text täte. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine komplexitätsbedingt störanfälliger ist als das andere. Das haben wir jetzt gerade beim Spiegel gesehen. Ich glaube, wenn die Kollegen vom Spiegel von Herrn Relotius verlangt hätten, dass er neben diesem nicht existierenden Ortsschild Mexicans Keep Out mal ein Interview, Video-Interview geführt hätte mit dem Bürgermeister oder einem Mexikaner, der in Fergus Falls lebt, dann wäre relativ schnell klar geworden, dass es dieses Schild nicht gibt. Und wenn er gewusst hätte, das wird von mir verlangt, ich muss auch Videomaterial abliefern, ich muss Fotomaterial abliefern, hätte er sich vielleicht auch nicht getraut, so weit zu gehen. Aber nochmal, und das zeigt eben der aktuelle Fall bei uns, wir sind auch da fehleranfällig und wir können nur alles tun. Erstens Fehler, soweit es geht, zu verhindern. Und wenn sie dann geschehen oder sogar in diesem Fall vorsätzlich geschehen, dann so transparent und so schnell wie möglich aufzuklären.
Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also erstmal muss man unterscheiden zwischen Fehlern, die passieren jedem, ne? Fehler machen wir alle, und bewussten Fälschungen. Ja, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, gerade wenn man in der Redaktion Fehler macht, dann geht es darum, Prozesse zu etablieren, damit sich diese Fehler nicht wiederholen. Und da, glaube ich, gibt es durchaus noch Optimierungspotenziale in vielen Redaktionen. Man hat das mittlerweile so ein bisschen mitgekriegt, dass man Fehler transparent korrigiert. Ja, das ist jetzt irgendwie State of the Art, das ist in Ordnung, das wird gemacht weitestgehend. Aber was ich immer wieder höre aus Redaktionen ist, dass man ein und denselben Fehler auch mehrfach macht. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen, dass man es nicht schafft, eine Form von Qualitätsmanagement, eine Form von auch Fehlerkultur in einer Redaktion zu etablieren, die sowas eben unmöglich macht. Ja? Also dass sich bestimmte Fehler einfach nicht wiederholen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, einen Fehler nicht zweimal zu machen.
Darf ich was dazu sagen? Also es gibt da einen ganz berühmten, wir tun jetzt so, als wäre dieses Problem jetzt aufgetaucht in diesen Jahren. Ne? Es gibt einen ganz berühmten Schriftsteller in Italien, der heißt Emilio Salgari. Der hat sich nie vom Fleck bewegt in Italien und der hat wunderschöne Romane über Indien geschrieben. Und seit den 80er Jahren wird ein ganz berühmter italienischer Korrespondent Salgari genannt. Wissen Sie warum? Weil er einfach copy and paste die ganze Zeit. Seit Jahrzehnten wissen alle, er schreibt einfach nur ab von der New York Times. So. Das heißt, wir könnten nicht so tun, als wäre das Problem nur heute. Heute ist es, glaube ich, es gibt ein Fact-Checking, das ist heute zum einen Teil viel strenger geworden, das müssen wir auch sagen. Zum anderen finde ich, es ist leicht gesagt, wenn man sagt, ja, sowas muss überprüft werden. Ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich eine Reportage mache, ja, zum Beispiel in den völkischen Siedlungen, das habe ich gemacht, in Mecklenburg und so weiter, es ist sehr schwierig, da in meiner Redaktion zu verlangen, dass sie Fact-Checking machen. Ne? Die können natürlich dann die Leute nochmal anrufen, die ich interviewe, aber es gibt einige Leute, die lassen sich nicht interviewen, weil sonst werden denen am Tag danach die Köpfe abgehauen von den Nazis oder so. Oder auch, ich kann ganz viele andere Reportagen erzählen, wo ich sagen kann, ja, du kannst bis zu einem bestimmten Punkt kannst du das überprüfen, aber es ist eine Reportage. Da ist eben auch so ein narrativer Wert drin, dass du auch erzählst. Ich meine, bei Relotius hatte ich immer den Eindruck schon früher, er bedient aber auch viele Klischees. Und da habe ich mich sehr oft gefragt, was wird denn von ihm verlangt? Weil das Problem ist ja auch, was wird denn von uns verlangt? Wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann einige Personen in meiner Redaktion, die erwarten, dass ich einige Sachen dann mitbringe, die einfach ihren Allgemeinplätzen über dieses Thema, die sie bedienen. Und das ist doch auch das Problem, ne? Vor allen Dingen in einer Zeitung wie Repubblica. Repubblica ist die stärkste Zeitung auf Internet, also in Italien, und ist die zweitgrößte Zeitung. Und es gibt da eben so Ansprüche, dass man einfach nur manchmal Erwartungen trifft, dass man irgendwelche Allgemeinplätze. Und deswegen denke ich, erstens, man sollte wissen, das ist ein Problem, das es immer schon gab mit den Fake News. Und wir sollten uns auch fragen, zum Beispiel in Italien gibt es ein ganz, ganz dramatisches Problem mit dieser No-Vax-Kultur. Ne? So. Also No-Vax-Kultur kennen Sie vielleicht, also das sind diese Leute, die sagen, die Impfungen sind schlecht, Impfungen sind mit Autismus gelinkt, was überhaupt nicht stimmt, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, aber es gibt nun mal diese Bewegung. Aber dann habe ich mich eines Tages gefragt, wie lange haben wir sozusagen über einige Phänomene, wie zum Beispiel Pharmaka oder Krankheiten, einfach unkritisch oder vielleicht sogar ein bisschen beeinflusst von einem bestimmten Lobbyismus erzählt. Sodass heute viele Millionen Menschen inzwischen uns klassischen Journalisten nicht mehr glauben, wenn wir erzählen, ihr müsst euch impfen lassen, weil wir den jahrelang eben irgendwelche von Lobbyisten beeinflussten Artikel geschrieben haben. Ne?
Frau Fengler, bringen Sie eigentlich Ihren Journalisten bei, in Dortmund an der Uni immer die Wahrheit zu schreiben?
Wir bringen ihnen bei, nach der Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit kann ja sehr komplex sein. Und wenn wir sehen, wie sehr auch die Gesellschaft auseinanderfällt in ihren Positionen, Standpunkten, wenn wir sehen, wie fragmentiert Ansichten inzwischen sind, hat natürlich jeder seine eigene Interpretation von Wahrheit. Ne? Aber es ist die wichtige Aufgabe von Journalismus, sich der Wahrheit zu nähern, die verschiedenen Interpretationen der Wahrheit gegeneinander zu stellen, sich auch deutlich von jemandem wie eben zum Beispiel Rezo abzugrenzen, ne, der eine sehr, sehr verengte Sicht auf Wahrheit hat, der damit viele mitreißt. Ich glaube auch die Leidenschaft, mit der er das präsentiert hat, das hebt ihn eben ganz stark vom Journalismus ab, dieses unbedingte Einnehmen eines bestimmten, nicht besonders reflektierten vielleicht Standpunktes, ne, aber diese Leidenschaft, mit der er das präsentiert. Und das ist sicherlich auch was ihn dann vor anderen Journalisten auszeichnet, ne, oder was ihn gerade in den Augen von jungen Leuten populär macht und was dem klassischen Journalismus abgeht. Und wo auch der Journalismus sich wahrscheinlich neue Standortbestimmung vornehmen muss. Ne? Wo sieht er sich selber auch in Zukunft? Auch Ansätze wie konstruktiver Journalismus sind ja immer stärker jetzt so in der Diskussion. Soll der Journalismus einen bestimmten Standpunkt einnehmen bei gesellschaftlichen Debatten? Ich bin da skeptisch. Also ich glaube, das Urteil ist nach wie vor dem Nutzer zu überlassen. Ne? Also wir müssen alles tun, um als Journalisten unserem Nutzer ein eigenes, umfangreiches, komplexes Urteil zu ermöglichen. Das ist gerade bei Migrationsfragen sehr, sehr schwer. Wir haben dazu sehr viele Studien gemacht, im europäischen Vergleich auch, ne, uns angeschaut, wie unterschiedliche Medien in Europa, aber zum Beispiel auch in Afrika über das Thema Migration berichten. Und da gibt es eben auch sehr, sehr verschiedene Wahrheiten, die gegeneinander stehen. Aber dass man auch erstmal mit dieser Recherchekompetenz sich dem Thema nähert, das ist auch ganz, ganz wichtiges Thema. Sie hatten gerade das Thema angesprochen, wie bekomme ich eben auch gerade von großen Unternehmen, also wie bekomme ich da Informationen, wie durchbreche ich da auch Mauern, ne, Mauern des Schweigens. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Professionalität zu tun. Wenn ich schlechte Journalisten habe, die schlecht ausgebildet sind, die nicht überzeugt sind von ihrem Ethos, die nicht sauber arbeiten, die eben auch zu viel Druck haben in Redaktionen, also eben auch gar nicht die genügende Zeit für Recherchen, dann bin ich natürlich auch ganz leichte Beute für Unternehmenskommunikation und werde sehr schnell von denen ausgebremst oder sogar instrumentalisiert, sagen ja auch nicht wenige Kommunikationschefs. Naja, mit Journalisten habe ich inzwischen ganz leichte Spiel und ich kann ja sowieso auch über meine eigenen Kanäle gehen, um meine Botschaft zu verbreiten. Also wenn wir unsere Studenten auf diesen Weg setzen, dann bin ich zufrieden.
Ich stelle mal noch so eine Gretchenfrage hinterher. Gehört eigentlich zur Presse- und Meinungsfreiheit auch nicht die Wahrheit zu sagen?
Wie meinen Sie das?
Ja, steht es mir nicht auch frei, nach Artikel 5, Presse- und Meinungsfreiheit, einfach zu lügen?
Als Journalist oder wie stellen Sie sich das vor?
Als Bürger. Also ob ich mich dann noch Journalist nennen darf, können wir anschließend diskutieren. Aber ist nicht Lügen auch durch Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt?
Naja, wir haben ja schon auch einen klaren Rechtsrahmen, was zum Beispiel Verleumdung angeht. Ne? Also wenn ich jemandem etwas Falsches unterstelle, und das ist richtig so, ne? und auch Falschaussagen sind justiziabel. Also von daher kann natürlich niemand als Privatmann in seinem Kommunikationsverhalten beeinflussen. Ne? Also als Journalist, wie gesagt, hat das Thema Lüge nichts in meinem Portfolio beruflich zu tun. Aber eben, ich würde eben auch so weit gehen, dass ich sage, ich muss vorsichtig sein, auch wenn ich mich allein schon als Partei und nicht als Berichterstatter begreife. Ne? Selbst wenn ich vorhabe, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun, muss ich mich da auch immer wieder hinterfragen, wo ich da eigentlich stehe.
Also das CDU-Mitglied als Journalist, das über einen CDU-Parteitag berichtet, Wäre das okay oder wäre das schlecht?
Nee, das wäre schlecht. Also würde für mich nicht in Frage kommen. Ich meine, wir wissen natürlich, wir wissen auch da bei öffentlich-rechtlichen Sendern, dass es da in bestimmten Positionen parteipolitische Näherungen gibt, auch wenn das Bundesverfassungsgericht da versucht, den Riegel ein Stückchen zumindest vorzuschieben. Wir wissen, das gelingt auch nur zum Teil. Ich bin selber Mitglied im Stiftungsrat des Österreichischen Rundfunks und da sind eben auch natürlich, ne, da geht es hoch her. Also der Stiftungsratsvorsitzende war bis vor kurzem FPÖ-Mitglied. Was hat er da zu suchen? Ne? Ich habe auch gegen ihn gestimmt, aber das nützt natürlich nichts, wenn der ganze Rundfunkrat zu 90% parteipolitisch dominiert ist. Ne? Das CDU-Mitglied kann gerne für die CDU-internen Postillen berichten, ne, vom Parteitag, kein Thema. Aber natürlich hat ein Journalist nicht Parteimitglied zu sein, aus meiner Sicht. Und da gehen auch amerikanische Medien, können es da vielleicht ein Stückchen Vorbild sein. Leitende amerikanische Medien verbieten es ja tatsächlich auch ihren Mitarbeitern, verbieten es schon auf eine Demo zu gehen, ne? Weil man eben auch als Journalist natürlich nur zum Teil eine private Person ist. Natürlich repräsentiert man in gewisser Weise immer auch sein Medium und deswegen gibt es da auch sehr klare ethische Vorgaben. Das finde ich auch richtig und ich denke auch bei uns ist die Professionalität in den vergangenen Jahrzehnten wirklich stark gewachsen. Also die Zeiten so Donsbach, ne? Sie wissen noch, also als man eben auch vielen Journalisten eine starke parteipolitische Nähe vorgeworfen hat, ich denke, da hat sich bei uns einfach professionell ganz viel getan.
Frau Koch, ist ja viel los bei RTL gerade. Gibt ja auch einen neuen RTL-Chef und der hat verkündet, er möchte, dass RTL zum besten Arbeitgeber für kreative Köpfe wird. Jetzt gab es vor 2-3 Wochen eine Betriebsversammlung bei Ihnen und die hat sich bei vielen Mitarbeitern, gerade in den Redaktionen, eher so angehört, dass kein Stein auf dem anderen bleibt, dass keine Redaktion so bleiben soll, wie sie ist und dass letztlich man gar nicht weiß, ob man künftig überhaupt noch Mitarbeiter bei RTL ist. Was ist da eigentlich los?
Also ich war bei dieser Betriebsversammlung und muss jetzt irgendwie feststellen, Sie nicht.
Aber gut, dass Sie jetzt hier sind.
Ja, dann gerne. Ich gebe auch sehr, sehr gerne Auskunft. Wir bauen gerade, wir stecken am Anfang eines sehr, sehr großen Transformationsprozesses, weil wir aus den Gründen, die ich eben genannt habe, eine Wachstumsgeschichte schreiben wollen, nicht nur digital, aber auch digital. Und dafür ist es wichtig, dass wir Kompetenzen, die aktuell und Professionalität und Expertise, journalistische Expertise, die im Augenblick auf viele Redaktionen im Haus, viele Sendungsredaktionen im Haus und viele Digitalressorts, es gibt ja auch noch NTV, gehört ja auch zu RTL, stellen Sie sich mal vor, Sie haben Journalisten, die spezialisiert sind auf Tests, auf Service, auf Ratgeber, auf Lebenshilfethemen und die sitzen in einer Vielzahl an unterschiedlichen Redaktionen, in unterschiedlichen Städten sogar, einige in Berlin sogar in unterschiedlichen Orten, einige hier in Köln und die wussten bis vor kurzem noch nicht so richtig viel voneinander, auch gar nicht, wie viele sie eigentlich sind. Und um zum Beispiel Doppelungen zu vermeiden, um zu vermeiden, dass ein Kamerateam rausgeht und mit einem Experten spricht und der die anguckt und sagt, Sie wissen aber schon, dass der Kollege von Ihnen gestern da war, reden Sie eigentlich nicht. Ja? Um genau das zu vermeiden und um dem anderen Kollegen dann den Freiraum zu geben, eine andere Geschichte zu machen, eine andere Geschichte zu recherchieren. Also mehr PS auf die Straße, nicht weniger. Bauen wir sozusagen jetzt so um, dass wir weniger Silos haben, wo Expertise einzeln aber abgeschlossen ist und auf Themen spezialisierte Ressorts gehen. Und das bedeutet natürlich für diejenigen, die seit 25 Jahren mit Inbrunst und Liebe für eine bestimmte Sendemarke arbeiten, dass sie künftig für diese weiterhin arbeiten werden, aber eben auch noch für andere. Und das ist natürlich, was die Kultur anbelangt, was die Identität anbelangt, für viele eine sehr, sehr große Umstellung, der wir uns bewusst sind und der wir, hoffe ich, so gut wie möglich gerecht werden. Aber ja, es bedeutet Veränderung. Auf der anderen Seite sind gerade wir Journalisten immer diejenigen, die Flexibilität von anderen einfordern und immer sagen, wenn in dem Unternehmen oder in der Partei was nicht funktioniert, naja, das ist irgendwie Trägheit und Behäbigkeit und die sind nicht modern genug, nicht innovativ genug. Und deshalb finde ich auch, dass wir uns gelegentlich an die eigene Nase fassen sollten und mal fragen, wie innovativ sind wir eigentlich, wie flexibel sind wir eigentlich? Und ich glaube, wir müssen es sein. Und was Veränderungen anbelangt, das hört jetzt auch nicht auf. Ich weiß ja nicht, ob wir in 5 Jahren noch ich gehe eher davon aus, dass nicht mit den Smartphones, mit denen wir jetzt zu tun haben, noch arbeiten. Vielleicht haben wir dann Brillen, die uns die Informationen spiegeln. I don't know. Das heißt, dass wir grundsätzlich als Unternehmen, aber auch als Redaktion und Ressorts bereit sein müssen und die Flexibilität haben müssen, uns auf egal was kommt, sehr, sehr schnell einstellen zu müssen. Und nur um diesen einen Punkt noch sehr deutlich zu machen, es geht bei dieser Geschichte nicht darum, dass wir sozusagen bündeln und dann sagen, ja, -10% Personal, sondern wir bündeln, um mit mehr Expertise noch besser zu werden und noch mehr zu recherchieren und noch mehr hervorragenden Journalismus zu machen.
Ich war nicht bei der Betriebsversammlung, da ich nicht Betriebsangehöriger bin.
Wir hatten externe,
aber bei der letzten Bilanzpressekonferenz.
Wir hatten sogar externe Gewerkschaftsvertreter da.
Dort habe ich nicht nur gelernt, dass RTL die absolute Cash-Cow des Bertelsmann-Konzerns ist, sondern ich habe auch gelernt, was die Umsatzrendite von RTL ist. Und die liegt nämlich irgendwo zwischen 20% und 30%. Das schaffen sie sonst in Deutschland und Mitteleuropa eigentlich nur noch mit Drogenhandel und Prostitution. Also wenn die Renditeerzielung bei einer privaten Firma, wo ich gar nichts gegen sage will, sozusagen ein großes Ziel ist, dann müsste doch eigentlich die Devise gelten, never change a working system. Ist da nicht die Gefahr groß, wenn man so dermaßen den Konzern jetzt umkrempelt, dass da auch was verloren geht?
Das Tolle bei Bilanz-PKs ist ja immer, dass sie zurückblicken. Also das ist die Bilanz des zurückliegenden Jahres. Was die Börse gutiert, ist die Zukunft. Deshalb haben Sie manchmal das erstaunliche Phänomen, dass die Bilanzzahlen hervorragend sind, aber der Kurs zurückgeht, runtergeht, runterkracht, weil die Shareholder, die Aktionäre nicht davon überzeugt sind, dass man es mit einem auf die Zukunft ausgerichteten Unternehmen zu tun hat. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf Ihre Frage. Wir wollen auch in Zukunft, denn auch Margen und hohe Umsatzrenditen sind ja nicht Gott gegeben. Das ist jetzt nicht schicksalhaft, Erfolg zu haben oder nicht, sondern das haben wir in der Hand. Und wir hätten es auch ganz gerne weiter in der Hand. Und deshalb glauben wir, dass wir jetzt in einer sehr, sehr komfortablen Position, die Sie gerade angesprochen haben, also nicht aus der Not heraus, aber schon, wenn wir um uns herum einfach das Nutzungsverhalten angucken, aus einer gesellschaftlichen Veränderung, aus einer Branchenveränderung heraus, jetzt das Unternehmen, was notwendig ist, um auch in Zukunft noch so vielen Journalisten wie möglich ein hervorragender Arbeitgeber zu sein.
Herr Hoffmann, Ströer macht ja nicht nur T-Online, sondern ich muss auf diesen Spickzettel gucken, was Sie noch alles machen. Zu Ihnen gehört giga.de, wetter.info, kino.de und. Die Liste ist sehr, sehr lang von unterschiedlichen Telemedien, Telediensten, Online-Diensten. Was ist die Richtung bei Ströer? Ist die Richtung Journalismus und mit Journalismus Geld verdienen oder ist die Richtung Geld verdienen und wenn es Journalismus ist, ist es gut und wenn das nicht mehr klappt, hören wir auf damit?
Also ich bin nicht der Sprecher des Ströer-Konzerns, deswegen bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für diese Frage. Ich kann Ihnen sagen, was ich in meinem Bereich vorhabe, das habe ich vorhin geschildert, aber ich kann Ihnen jetzt nicht Auskunft geben über die Gesamtstrategie eines aktiennotierten oder börsennotierten Unternehmens und werde das auch hier nicht tun.
Mhm. Was ist denn das Ziel von T-Online? Wo will man denn journalistisch hin?
Also ich glaube, die Vision, die T-Online hat, ist relativ klar. Es soll die führende digitale Medienmarke in Deutschland werden. Das heißt einerseits natürlich reichweitenstark, andererseits aber auch qualitativ hochwertig. Und wenn man sich anschaut, wie viel da tatsächlich in den letzten 2 Jahren passiert ist, glaube ich, ist man da auch auf einem ziemlich guten Weg. Ja? Die Zahlen sind ziemlich gut und zwar nicht nur, was die Reichweiten angeht, sondern eben auch, was die, ich sag mal, mehr qualitativen KPIs angeht, also so Werte wie Verweildauer, Retention, Wiederkehrraten. Das entwickelt sich alles in eine extrem gute Richtung, was ganz, ganz stark dafür spricht, dass die Kollegen im T-Online-Newsroom einen ziemlich guten Job machen. Aber klar ist, dass vor allem auch in der Außenwahrnehmung natürlich auch noch das Bild existiert, T-Online ist gleich Telekom, ja, was wie gesagt nicht mehr der Fall ist. Aber ja, das ist ein Prozess, der einfach auch ein paar Jahre braucht, glaube ich, bis alle da draußen gecheckt haben.
Aber nee, das Sie ist profitieren doch auch davon, dass die Leute immer noch diese Verbindung herstellen, oder?
Also natürlich ist das ist das schon immer noch ein relevanter Reichweitentreiber, dass Leute, also ich weiß nicht, wie viele Leute im Raum ihre E-Mail-Adressen bei T-Online haben. Das ist natürlich immer noch ein Faktor, ja, weil wenn die Leute auf die T-Online gehen, um ihre E-Mails zu checken und wir die Gelegenheit haben, ihnen dann auch Nachrichten anzuzeigen, wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden, ja, und einfach sagen würden, schau deine E-Mails an und dann geh wieder weg. Also natürlich profitieren wir auch davon. Aber ich glaube, entscheidend für die Zukunft ist halt eben auch, da jetzt nicht stehen zu bleiben. Kann ich nur wiederholen, was da gerade schon gesagt wurde. Weil wenn man einfach alles immer so weitermacht, wie man es bisher gemacht hat, dann wird man es bald nicht mehr machen, weil der Markt einen dann einfach wegfegt. Ja? Und das ist ja, ich glaube auch, selbst hier in so einem Haus, was ja jetzt vielleicht nicht für seine extrem hohe Agilität bekannt ist, sicherlich auch ein großes Thema, dass man sich Gedanken darüber macht, wie gehen wir eigentlich die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre an und welche Möglichkeiten hat man hier, um dann eben auch noch journalistisch wirklich relevant zu sein.
Meine Damen und Herren, diese Veranstaltung heißt Forum. Marco Bertolaso ist wieder da, hat das Saalmikrofon schon in der Hand und wir würden gerne Sie mit Ihren Fragen hier in das Gespräch einbinden. Dort hinten ganz in der letzten Reihe, das tut mir jetzt leid, Marco, ganz in der letzten Reihe, sicher eine Wortmeldung.
Die Qualität, für die der Deutschlandfunk bekannt ist, langsam dahin und nutze die Zeit, weil das gerade hier bei einigen so ein Thema war, dass die Erschütterung, die man im Saal stört, das sind nicht die Umbauarbeiten bei RTL auf der anderen Rheinseite, sondern das ist der Abriss des ehemaligen Deutsche Welle-Gebäudes, mit dem wir eine Liegenschaft teilen. Ich
kann nicht verraten, dass das genau heute stattfindet, dieser Abriss.
Das findet seit einiger Zeit und auch für viele Jahre immer genau heute statt. So, jetzt aber zum ersten Fragesteller, den wir schon als den ersten Fragesteller der ersten Runde kennengelernt haben. Deshalb fassen Sie sich vielleicht kurz, damit auch andere noch eine Chance haben.
Ich bin Joachim Gothey und soweit ich die europäischen Medien verfolgen kann, ist typisch, dass die Auslandsberichterstattung sich sehr an den Wunschvorstellungen der jeweiligen Leser orientiert. Zum Beispiel im britischen Telegraph ist das extrem. Da meint man, weil die pro Brexit sind, die EU steht fast vor dem Ende. Das ist viele schreiben auch Teilwahrheiten. Die raffinierteste Form der Lüge ist, man schreibt eine Teilwahrheit.
Und in deutschen Zeitungen liest man oft, die Griechen sind faul und arbeiten nicht.
Es gibt da ganz interessante Ansätze. Also gerade, ich glaube, es gibt diese europäische Initiative Lena, wo auch der Republika und die Welt, glaube ich, irgendwie Mitglied sind, wo auch Texte ausgetauscht werden. Ja? Also sprich, als deutscher Journalist habe ich vielleicht Zugriff auf ein Interview mit Merkel und kann das führen und dann wird das auf Italienisch wieder in der Kooperationszeitung zum Beispiel abgedruckt. Ja? Also da gibt es ja Ansätze zu sagen, okay, wie schaffen wir eben vielleicht auch eine andere Perspektive auf ein Thema, was vielleicht nicht die vorherrschende Perspektive in diesem Land ist. Ja? Ich glaube, das ist ein Weg, der absolut sinnvoll ist und wo man sicherlich in Zukunft auch noch viel mehr machen kann.
Ich würde aber auch gar nicht Halt vor nur vor europäischen Medien machen. Ich habe den Sommer den vergangenen in den USA verbracht. Die New York Times wird ja immer so als Sinnbild des qualitativ hochwertigen Journalismus hochgehalten und las eine komplette Seite vor den bayerischen Landtagswahlen dort von einer deutschen Korrespondentin verfasst, in dem dann stand, dass in diesem stolzen ehemaligen Königreich die Demokratie weniger ausgeprägt sei als in anderen Teilen Deutschlands. Also und denke ich mir so, das hat jetzt so der normale New York Times-Leser einfach mal so zur Kenntnis genommen und glaubt es wahrscheinlich. Ich stimme Ihnen zu, eine schlimme Form zu lügen ist, Halbwahrheiten zu verbreiten, aber das ist leider eine Deformation professionell, an der wir zum Beispiel durch die gerade genannte Initiative einfach arbeiten müssen.
Marco, ganz kurz, Marco, wir merken uns das Thema Demokratiedefizit in Bayern fürs nächste Jahr. Ja, bitteschön.
Genau. Nee, ich wollte nur sagen, apropos Amerika, es gibt eine ganz tolle Sendung, die heißt John Oliver. Also dieser Komiker heißt John Oliver, der macht immer wieder eine Review von dem, was in Amerika passiert ist. Und eine der einleuchtendsten, die ich gesehen habe nach der Wahl, war die, die auch an die Kritik an Journalismus war. Die sagte, warum haben wir Trump nicht verstanden? Ganz einfach, wir haben die ganzen lokalen Redaktionen geschnitten. So, und darin ist doch auch ein großes Problem des Journalismus, des italienischen Journalismus zumindest. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Korrespondenzen und ganz viele lokale Redaktionen haben wir einfach, daran haben wir gespart. Und das ist genau falsch, weil natürlich kann man sich mit einer Zeitung, es gibt inzwischen viele Blogs, die werden einfach nur von Rom oder Mailand gemacht, die funktionieren wunderbar. In der ganz einfachen Interpretation der Wirklichkeit. Ne? Man kopiert einfach die Nachrichtenagenturen, das können ja alle. Aber ganz anders ist zu verstehen, wohin ein Land geht. Zum Beispiel Italien. Wohin geht Italien? So. Und das hat keiner von uns verstanden. Einfach weil ganz viele lokale Fühler weg waren. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir uns als Journalisten, aber die sich auch unsere Herausgeber mal stellen sollten.
Marco, nächste Wortmeldung. Wow.
Fengler hat dazu geschwiegen, das hat sie sehr bescheiden getan, weil ihre Arbeit in dem Bereich des EJO ja genau das ist, weshalb sie auch heute einen Preis bekommen. Die nächste Frage, stellen Sie sich kurz vor und dann geht's los.
Ja, Anne Schulz. Also wenn wir Europa verstehen wollen oder europäische Nachrichten verstehen wollen, müssen wir ja auch europäische Medien nutzen können. Und ich glaube, dass da noch wirklich einige Holpersteine sind. 2 Beispiele. Der Brexit prägt Europa wirklich auf Jahrzehnte mit den Auswirkungen, die wir jetzt ja diskutieren. Wenn ich aber am Kölner Hauptbahnhof eine britische Zeitung kaufen will oder am Berliner Hauptbahnhof, am Bonner Hauptbahnhof, ich habe es überall versucht in den letzten Wochen, kriege ich maximal aktuell die Daily Mail und alle anderen Zeitungen sind da nicht mehr verfügbar. Das heißt, ich kann eigentlich, ich kann natürlich mir die Unterhausdebatten angucken, das ist ganz wunderbar, aber ich habe keinen Zugang mehr zu aktuellen britischen Zeitungen, wie das noch vor einigen Jahren war, wo ich Guardian und Times und all das bekommen habe. Das heißt, da ist wirklich etwas weggebrochen von Zugang zu diesen britischen Medien. Zweites Beispiel, wir haben letzte Woche ein deutsch-französisches Medienseminar gehabt. Da haben die französischen Kollegen berichtet über den Konzentrationsprozess in Frankreich, also wo ein großer Aufkaufprozess abgelaufen ist. Dieser Konzentrationsprozess hat ja auch Auswirkungen auf die Berichterstattung zum Beispiel über Macron. Und dieser Konzentrationsprozess war sehr vielen Deutschen, inklusive vielen Kommunikationswissenschaftlern, nicht präsent. Wenn ich den aber nicht kenne, kann ich natürlich auch das, was in Frankreich diskutiert wird, weniger gut verstehen. Und deswegen glaube ich, dass in diesem Problem, wie können wir europäische Medien nutzen, wie haben wir einen Zugang und wie verstehen wir auch die Strukturen dahinter, dass da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist.
Vielen Dank. Ich habe schon eine gewisse Ahnung, was Ihnen auf die erste Bemerkung entgegengehalten wird. Und ich weiß auch schon, wie wir beide antworten werden. Also machen wir das mal.
Frau Koch.
Ich freue mich wahnsinnig über die erste Anmerkung, weil dem Digitalzeitalter ja häufig vorgeworfen wird, dass oder dass im Digitalzeitalter der Journalismus qualitativ nachlässt, weil alles ja nur noch schnell ist und nicht mehr genau recherchiert wird und allerlei Vorurteile. Der digitale Journalismus hat den einen entscheidenden Vorteil, dass Sie gar nicht mehr zum Kölner Hauptbahnhof gehen müssen, um den Guardian zu lesen. Sie bekommen ihn online. Ich habe selber die London Times abonniert. Ich zahle Geld für das E-Paper. Das war eine der im Übrigen bei Murdoch erscheinenden Zeitungen, die sehr klar gegen den Brexit war. Ich fühle mich hervorragend informiert über alles, was in Großbritannien passiert, weil ich, und das eben nicht mehr auf Papier, und ich bin auch großer Freund, noch Zeitungen auf Papier zu lesen, aber ich muss es nicht mehr, weil ich eine unfassbare Fülle an hochqualitativ tollen, spannenden, auch unterhaltsamen Nachrichten aus der ganzen Welt mittlerweile digital bekommen kann. Und ich finde, das ist ein großer Segen.
Ich vielleicht auch zu diesem Brexit-Thema. Eins der zentralen Probleme beim Brexit in Großbritannien war ja tatsächlich, dass die Boulevardmedien eine Pro-Brexit-Kampagne gefahren haben und dass die, liberaleren Medien, die pro-europäischeren Medien versäumt haben, da in irgendeiner Form darauf zu reagieren und haben es nicht geschafft, den Leuten klarzumachen, welche Vorteile die Europäische Union hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach ein Versagen der klassischen, traditionellen Medien in Great Britain gewesen.
Wobei es Boulevardmedien gab, wie den Daily Mirror, der sich ebenfalls sehr deutlich gegen den Brexit ausgesprochen hat. Es gab Boulevardmedien, die sehr, sehr klar dafür waren. Ich bin nur der felsenfesten Überzeugung, dass diese Entscheidung keine medial gesteuerte war, sondern dass nach jahrzehntelanger Lästerei über Brüssel, und es gibt dummerweise auch Gründe, über Brüssel zu lästern. Deutschland wird es weniger getan als anderswo, aber bei bestimmten Bürokratismen frage ich mich manchmal, warum eigentlich, dass die Briten da einfach ein anderes Selbstverständnis haben. Also auch immer zu sagen, die britischen Boulevardmedien waren alle auf der einen Seite, das trifft es auch nicht so.
Ich glaube, ich rede jetzt gar nicht nur von der Zeit rund um die Brexit-Abstimmung, ja, sondern das ging ja über Jahre und Jahrzehnte so. Also das ist ja ein Prozess, der auch schleichend eingesickert ist. Wie oft hat die Sun getitelt, was weiß ich, die EU verarscht uns schon wieder. Und es ist nie wirklich ein adäquates Gegengewicht, auch ein journalistisches dazu. Natürlich damit einhergehend auch politisch irgendwie. Wie nie eine Reaktion gekommen.
Frau Fenger, hier oben sitzt natürlich die Info-Elite, die dann auch englische, amerikanische und sonstige Medien rezipiert. Aber die Medienforschung sagt uns eigentlich was anderes, was so Mediennutzungsverhalten ist, oder?
Also vielleicht noch zurück auch ganz kurz noch zu der Frage. Ne? Also die eine Frage haben Sie ja schon auch genau in meinem Sinn auch beantwortet. Es ist natürlich eine unendliche Fülle an Möglichkeiten entstanden, sich online aus den verschiedensten Ländern zu informieren, was natürlich zu neuen Problemen führt. Das führt natürlich dazu, dass wir dann eben, wie wir es bei Charlie Hebdo auf tragische Weise gesehen haben, dass natürlich auch plötzlich Publika mit Informationen oder diese Informationen aufnehmen, die aus einem ganz anderen kulturellen, politischen Kontext kommen, ne? Und das dort eine ganz andere Wirkung entfaltet. Das heißt, wir brauchen inzwischen auch, wir müssen uns zumindest überlegen, brauchen wir auch sowas wie eine globale Medienethik? Ne? Also das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage. Und die andere Frage, die Sie angesprochen haben, war eben auch der Punkt, wie ändert sich zum Beispiel die französische Medienlandschaft und was müssen wir darüber wissen, um auch die Berichterstattung in Frankreich komplexer zu beurteilen, ne? oder besser einzuschätzen, was dort eigentlich berichtet wird, auch über die politischen Akteure. Und das ist, also es ist halt genau das, was wir uns vorgenommen haben mit unserem Projekt European Journalism Observatory. Wir haben ein Netzwerk gegründet von 15 Journalismusinstituten quer durch Europa, Osteuropa, Westeuropa. Wir sind auch mit den USA vernetzt. Das Reuters Institute in Oxford ist bei uns mit dabei. Und das ist genau unser Anliegen, dass wir, und wir sind uns natürlich darüber bewusst, dass wir das nur für einen kleinen Teil der Info-Elite tun. Es wird natürlich, werden ganz viele Menschen haben nicht dieses Informationsbedürfnis, dass sie zu uns kommen und dort Informationen über europäische Medienpolitik in journalistisch aufbereiteter Form suchen und finden. Aber für die als Meinungsführer, als Multiplikator darüber Bescheid wissen müssen, die können bei uns eben genau diese Informationen finden. Was verändert sich in den nationalen Mediensystemen? Was bedeutet das dann eben für die Interpretation auch von bestimmten politischen Phänomenen? Und wir versuchen eben auch von dieser Einseitigkeit wegzukommen. Ein anderes Beispiel, wir schauen natürlich nach Polen, sehen dort die PiS-Partei, auch mit ihrer Medienpolitik, die sie beschreibt, die sie betreibt, was natürlich den staatlichen Rundfunk ganz stark prägt. Aber daneben haben wir natürlich auch ganz vitale polnische Medien, die sich eben nicht an die Kandare nehmen lassen, die einen Gegenpol dazu bilden. Und die Wahlergebnisse, die wir dann in Polen auch jetzt bei den Europawahlen wieder vorfinden, die haben natürlich auch nicht nur was mit der Medienlandschaft zu tun, sondern natürlich auch mit dem Stadt-Land-Gefälle, was auch den Brexit ganz stark geprägt hat, was bei uns natürlich auch die Rolle der AfD ganz stark, ne, beeinflusst. Also auch mit der Frage, junge Menschen gehen viel weniger in Polen zur Wahl als ältere Menschen. Die sind sehr viel stärker mobilisierbar für Abstimmungen. Aber all diese Punkte muss ich wissen, um eben besser zu durchschauen, wie ein Mediensystem funktioniert und welchen Output es produziert.
5 Minuten, 3 Fragen, das wird anspruchsvoll. 4 Fragen, mal gucken. Gehe jetzt erstmal zu Ihnen. Sie haben sich schon sehr lange gemeldet. Sie haben verdient, jetzt dran zu kommen und stellen sich bitte auch kurz vor. Ja. Eine kurze Frage macht es allen einfacher, wenn das geht.
Ja, ich hätte noch was Kurzes anschließend daran, Florian Rentchen von der TU Dortmund. Noch was Anschließendes daran. Ich frage mich einfach, warum es uns nicht gelungen ist, europäische Medien aufzubauen. Weil die Sache ist, natürlich gibt es so Angebote. Ich kann mir natürlich online anschauen, was im Guardian passiert. Aber ich brauche zum Beispiel schon einen VPN, also worüber ich mein Internet dann leiten kann, wenn ich mir jetzt holländisches Fernsehen angucken will oder wenn ich mir schweizerisches Fernsehen angucken will. Also warum ist es uns nicht gelungen, journalistische Angebote in ganz Europa zu bündeln? Das frage ich mich, weil man hat manchmal den Eindruck, dem, die irgendwo in irgendeinem Ortsteil der USA passieren, die interessieren uns mehr, als was gerade in der Slowakei, in Tschechien oder sonst wo passiert. Meine Frage ginge noch an die Journalistin von der Repubblica. Und zwar ein großes Thema in Italien ist ja die Mafia. Und da gibt es ja auch viele Journalisten, die gerne in diesem Bereich recherchieren würden. Das heißt dann aber immer, dass es ein sehr gefährlicher Bereich ist, gerade in Süditalien immer diese Geschäfte, zum Beispiel auch die Müllgeschäfte. Wenn man sich in diese Bereiche begibt, gibt es ja immer diese Omerta, das Kartell des Schweigens. Inwiefern trauen sich Medien in diese Mafia-Bereiche vor? Oder gibt es da tatsächlich auch bei den Medien gewisse Hemmnisse, in diese Bereiche vorzudringen und da zu recherchieren? Weil zumindest zwischen Politik und Mafia wird immer nachgesagt, dass es da durchaus deutliche Verbindungen gibt und da man sich nicht traut, an diese Themen heranzugehen. Also wie sieht es mit den Medien in Italien aus, was die Mafia angeht?
Das war Ihre kurze Frage?
Ich mache den Vorschlag, Marco. Okay. Vielleicht hören wir uns alle 3 Fragen an und machen dann dazu noch eine Schlussrunde.
Die Frage hier in diesem Bereich, das habe ich falsch interpretiert. Hier vorne war es da. Kurz wie immer, Name und Frage.
Mein Name ist Stefan Meyer, komme von der Berufsgenossenschaft in Mannheim und habe eine Frage bezüglich dieses Kampfes um die Aufmerksamkeit, der ja im Grunde genommen ständig herrscht in den Medien. Irgendwie muss ich ja gucken, dass ich meine Nachrichten unterbringe. Das passiert oft dadurch, dass Nachrichten dramatisiert werden. Das oft, also zum Beispiel im Bereich der Umweltrisiken, teilweise mit gesundheitlichen Folgen für Menschen. Wie will man mit diesem Druck, mit auch diesem wirtschaftlichen Druck, diesem Kampf um die Aufmerksamkeit zu gewinnen, wie will man da in der Zukunft umgehen, ohne ständig Dramatisierungen zu machen, die halt eben auch zu einer massiven Verunsicherung führen.
Vielen Dank. Und die 3. Frage habe ich gesehen bei Ihnen. Sie hatten noch keine Frage gestellt und dann haben wir es auch. Hallo, Ihr Name, Ihre Frage.
Dirk Himmstedt. Was ich mich gefragt habe, es geht auch so ein bisschen in die Richtung Vernetzung in Europa, ob es Aktivitäten gibt, dass Medien, also Zeitungen zum Beispiel, in Deutschland sich mit italienischen Zeitungen vernetzen, dass dann ein größerer Austausch entsteht. Dahingehend auch, dass man vielleicht Journalisten, die in Not sind, in europäischen Ländern unterstützt. Patenschaften oder was weiß ich, ein bisschen, dass jeder so ein bisschen ein Auge aufeinander hat in Europa.
Danke.
Vielen herzlichen Dank. Fangen wir mit Frau Mastrobuoni an und der Frage, ja, wie ist das mit der Mafia und dem Gesetz des Schweigens und dem Journalismus?
Ja, momentan, wenn man mit den Richtern spricht, dann sagen die, das wirkliche Paradies für alle Mafia ist Deutschland. Und aus ganz einfachen Gründen. Zum einen, es gibt keine Bargeldgrenze, das ist ganz wichtig für natürlich Geldwäsche und so weiter. Es ist ein sehr reiches Land, da kann man sehr schnell investieren und sehr schnell Geld machen. Und es gibt auch nicht genügend Gesetze. Es gibt viel präzisere Gesetze in Italien, zum Beispiel Associazione da delinquere con stampo mafioso, ist sehr kompliziert, aber das heißt praktisch, wenn man sich assoziiert mit jemandem, der dann ein mafiöses Business macht. So. Und das gibt es überhaupt nicht. Das heißt, hier muss man dann wirklich viel mehr, und das sagen auch viele Richter, die sagen, immer noch wird in Deutschland dieses Problem total unterschätzt. Ich meine, die Mafia hat ganze Landstriche gekauft. Es gibt diese berühmte Legende von einem Mafia-Boss aus Kalabrien, der anruft, sobald die Mauer fällt und sagt, geht nach Osten, kauft alles. So. Und ich denke, ich kenne ganz viele Kollegen, ganz mutige Kollegen, die sich jeden Tag dafür einsetzen. Roberto Saviano, er schreibt für meine Zeitung, er ist der berühmteste, aber es gibt ganz viele Kollegen, die jeden Tag das Leben riskieren. Ich würde nicht sagen, dass sie Angst haben und ich würde auch nicht sagen, es gibt eine Kultur der Omerta unter Journalisten. Das ist genau das Gegenteil. Es sind ganz viele Journalisten gestorben in den letzten 20 Jahren. Und das ist eben, das muss man immer wieder auch anerkennen. Aber ich denke, im Moment ist das Problem auch, wie gesagt, in Deutschland wird das immer wie so ein Minderheitsproblem. Die italienische Minderheit und die haben die Mafia da. Die Mafia in Deutschland macht keine Geschäfte mit der italienischen Minderheit. Die macht Geschäfte mit Deutschen und mit diesem Reichtum. Ne? Und zu ganz kurz zu Lena. Ich muss sagen, ich habe in Berlin habe ich eine kleine Gruppe gegründet. Wir sind Repubblica, El País, also die Korrespondente von El País und Le Figaro. Ich habe das Club Med genannt und wir haben uns zusammengetan, weil wir einfach unglaublich schweren, es ist sehr schwierig für ausländische Medien, deutsche Politiker zu interviewen, allgemein. Ich weiß nicht, warum es so ist, wahrscheinlich genauso für meine Kollegen in Rom, wenn sie italienische Politiker interviewen, aber es ist unglaublich schwer. Und Lena, für mich in Berlin hilft da auch nicht viel, weil die Welt ist ziemlich verschlossen und die Welt bietet uns auch keine Interviews mit anderen, mit Politikern an. Das heißt, der Club Med funktioniert für mich viel besser. Aber es stimmt schon, es ist dann zum Beispiel das letzte Interview haben wir mit Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht, vor 2 Wochen. Das war ganz interessant, das ist das Interview, wo sie gesagt hat, ich stehe nicht jeden Morgen auf und gehe zum Kanzleramt und säge den Stuhl, auf dem Merkel sitzt. Ne? Also auch diese Kombination Italien, Spanien, Frankreich, da kommen manchmal ganz lustige Sachen raus und so. Und es ist sehr, das ist ein sehr europäisches Bündnis, weil wir natürlich dann am selben Tag mit in 3 verschiedenen Fragen aufkommen. Und eine letzte, man kann natürlich nicht unterschätzen, dass in Europa ganz viele Sprachen gesprochen, verschiedene Sprachen gesprochen werden. Das ist nicht vergleichbar mit Amerika. Das heißt, eine übergreifende Zeitung muss dann zwecksmäßig entweder übersetzt sein oder jeden Tag in den ganzen Sprachen oder auf Englisch sein.
Frau Fengler, ganz kurze Frage, die ich aufgreifen will, bitte um eine vielleicht auch kurze Antwort. Gibt es einen europäischen Medienmarkt?
Es gibt ihn nur für eine Elite, würde ich sagen, aufgrund der Sprachbarrieren. Ne? Es gibt auch Versuche, ich meine, Arte ist ein Versuch, Sport, Eurosport. Die FT ist sicherlich ein europäisches Medium, ja? Was sich natürlich an eine Elite wendet. Und es gibt natürlich auch zum Glück immer mehr kollaborative und sehr erfolgreiche Aktivitäten, Panama Papers. Da haben eben Journalisten aus verschiedensten Ländern zusammengearbeitet, tolle Sachen erwirkt. Und es gibt Ansätze auch in der Journalistenausbildung, das noch viel mehr zu stärken. Wir sehen in Studien, dass auch wenn wir keinen europäischen Journalismus im strengsten Sinne haben, dass die Länder sich einfach viel mehr gegenseitig beachten, als das früher war. Also wir sind noch weit entfernt von einem europäischen Medium, aber wir wissen viel mehr übereinander, als wir das vor wenigen Jahren noch getan haben.
Frau Koch, eine Frage war noch Kampf um Aufmerksamkeit und Nachrichten. Wie färbt denn diese neue Aufmerksamkeitsökonomie auch auf die Gestaltung von News ab?
Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zum Thema europäische Medien und dann wende ich mich sehr gern der ebenfalls sehr interessanten zweiten Frage zu. Schauen Sie, ich war in Irland auf der Schule, ich habe in Paris studiert, ich habe in Pamplona studiert, ich bin völlig unrepräsentativ für den deutschen Bevölkerungsschnitt. Ich glaube, das trifft auf die meisten Menschen hier im Saal zu. Das heißt nicht, dass die Anliegen, die hier im Saal vertreten sind und die Fragen, die hier im Saal vertreten sind und auch bei vielen Zuhörern draußen nicht wichtig sind und dass wir nicht noch intensiver auch über Europa, über Brüssel, über andere Kulturen, andere Länder berichten sollten. Aber das, was Frau Fengler vorhin gesagt hat über den Lokaljournalismus, ist mir persönlich bei weitem wichtiger als gibt es ein gesamteuropäisches Medium, gibt es einen gesamteuropäischen Medienverbund. 70% der Menschen in Deutschland leben in Städten bis 100.000 Einwohner, die allermeisten in sehr, sehr, sehr viel kleineren Städten noch. Ich befürchte, dass 80% der Journalisten in Deutschland in Städten ab 500.000 Einwohner oder ab 1 Million Einwohner leben. Und das prägt natürlich die Wahrnehmung unserer Bericht oder unsere Wahrnehmung, unsere Lebenswirklichkeit enorm. Und wir müssen uns wirklich zwingen. Berliner Blase wurde hier eben schon genannt. Gibt aber natürlich in Köln auch eine Blase. Es gibt in Hamburg eine Blase, in Frankfurt, in München, aus diesen Blasen rauszukommen und uns mit den Dingen zu beschäftigen, die unsere Leser, unsere User, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer wirklich interessieren. Und das sind Fragen, die die Rentenpolitik betreffen. Das sind Fragen kommunale Selbstverwaltung, kommunale Müllabfuhr. Kann ich abends noch aus dem Haus gehen oder muss ich mir Sorgen machen, dass da irgendjemand rumlungert und wird mein Auto geklaut, wird es nicht geklaut? Kommt die Polizei schnell oder nicht so schnell, wenn ich sie rufe? Kommt der Krankenwagen schnell oder nicht so schnell, wenn ich sie rufe? Das ist unser Job. Ich freue mich sehr, dass heute der Preis, der nach Günter Wallraff benannt ist, verliehen wird, der für RTL 12 Monate lang mit dem Team Wallraff den Zuständen in deutschen Psychiatrien hinterher recherchiert hat, mit verdeckten Recherchen, wo Zustände zutage kamen, die ich nur als wilhelminisch beschreiben kann. Das sind Dinge, das ist unser Job, das andere auch, aber wenn ich eine Priorität aktuell für mich finden müsste, dann ist es ganz klar im Lokalen, ganz klar nah an den Menschen dran, ganz klar raus aus den Redaktionen, aus den großen, großen Medientürmen oder Medienhäusern, dahin mit den Menschen sprechen, ihnen zuhören, um eben zu verhindern, dass hier das passiert, was in den USA passiert ist, was in Italien passiert ist, dass wir auf einmal überrascht werden, wenn ein, ob jetzt Linkspopulist oder Rechtspopulist, es an die Spitze einer Regierung schafft. Aufmerksamkeitsökonomie, Sie haben völlig recht, es gibt sie und wir alle strampeln uns ab, um darin wahrgenommen zu werden. Ich glaube nicht, dass die Dramatisierung heute dramatischer ist, als sie zur Zeit der Moritaten war, nur haben es die Moritaten eben nicht so leicht gehabt, eine so große Masse an Publikum zu finden. Armin Laschet, wenn Sie es verfolgt haben, ich glaube, es war vorvergangene Woche, musste gleich irgendwie den Medienberichten hinterher jagen, nachdem er auf einem Forum gesagt hat oder in einem Gespräch, er weiß nicht, die SPD wird ja erst nach dem Herbst entscheiden, zur Halbzeit, ob die Koalition weitergeführt werden soll. Er wisse nicht, ob sie Weihnachten noch steht. Daraus wurde dann gleich Laschet, die Koalition hält nur noch bis Weihnachten. So. Und meine Hoffnung ist, dass die Medien, die zu viel damit arbeiten, und ich rede jetzt nicht von einer Zuspitzung, einer zulässigen Zuspitzung, weil man die Kirche voll bekommen möchte und auch eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen möchte, sondern ich rede von unzulässiger Zuspitzung. Meine Hoffnung ist, dass es eine Art Immunisierung der Gesellschaft dagegen gibt und dass sich am Ende diejenigen durchsetzen werden, die das nicht tun, die nicht in diese Falle tappen und du glaubst nicht, was danach geschah, um dieses Clickbaiting zu betreiben. Es ist eine Hoffnung. Die sozialen Medien, die natürlich zu dieser Aufmerksamkeitsökonomie massiv beitragen, sind, sagen wir mal, im historischen Kontext gerade mal 5 Minuten alt. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sie so die Pubertät erreichen, wir auch als Gesellschaft sehr viel weiter sind und damit besser, und als Medien und damit besser umgehen können. Aber aktuell ist natürlich die Gefahr, dass, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, man sich, sagen wir mal, nicht so ganz an die journalistischen Maßstäbe hält, an die wir uns halten sollten.
Herr Hoffmann, last not least, vielleicht mit einer Bitte doch um eine kurze Antwort. Sorry. Wie international möchte denn Ströer T-Online werden? Oder ist es vielleicht schon?
wieder, ich kann nicht für den Ströer-Konzern sprechen, sondern ich kann für T-Online sprechen. Ich leite das Regionalprojekt, also meine Perspektive ist tatsächlich auch keine globale und internationale, sondern ich versuche genau das zu machen, was hier gerade angesprochen wurde. Wir versuchen, in die Städte zu gehen, versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die Leute, versuchen, deren Themen aufzugreifen, und ich halte das auch für deutlich wichtiger, als zu schaffen, eine künstlich konstruierte europäische Öffentlichkeit herzustellen, wie das ja teilweise auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus gefordert wird. Grüße nach Bayern an den Intendanten. Davon halte ich gar nicht so viel. Ich glaube, die Herausforderungen im Lokalen sind viel, viel größer, und deswegen ist das für mich das spannendere Feld.
Meine Damen und Herren, hier oben auf dem Podium ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank Ihnen hier im Saal für die Geduld. Man sagt ja, man darf alles kürzen außer der Kaffeepause. Das ist uns nicht ganz gelungen. Trotzdem möchten wir Sie gerne auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen hier draußen im Foyer einladen, während wir hier ein bisschen umbauen. Und um 15.30 Uhr würden wir Sie bitte wieder in den Saal bitten, weil um 15.35 Uhr wird hier live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks die Mediensendung Medias Res senden. Das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht, sehr experimentell, aber auch sehr munter, muss ich sagen, denn es ist eine Anrufsendung. Wir werden also auch Stimmen von draußen hören, die sich hier bei uns einschalten werden, von Hörerinnen und Hörern. Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk. Dokumente und Debatten.
Das war live aus dem Kammermusiksaal des Deutschlandfunks, der zweite Teil des 5. Kölner Forums für Journalismuskritik. Zuletzt diskutierten Martin Hoffmann, Tanit Koch und Tonia Mastrobuoni zum Thema Europa – Nachrichtenjournalismus in der Krise. Die Moderation hatte Hector Harkötter. Alle Informationen zu der Veranstaltung finden Sie unter deutschlandfunk.de/journalismuskritik. Wir blenden uns mit dem Übertragungskanal Dokumente und Debatten nun wieder in das Programm des Deutschlandfunks ein. Ab 15.30 Uhr geht es hier weiter. Erster Programmpunkt ist dann die Sendung Medias Res im Dialog mit Andreas Stopp, heute live aus dem Kammermusiksaal.